Heute ist Donnerstag, der 23. März 2023. Willkommen zum 22. Mikrogespräch. Marc Dittli, ich grüße dich.
Ich grüße dich, Marco. Hallo.
Schön, dass du wieder da bist, aber wie immer, wenn du da bist, außer einmal, ungeplant. Und das heißt, es knallt an den Börsen oder in gewissen Aktien. Wir wollen uns heute über die SVB unterhalten, aber bevor wir dazu kommen, also die Silicon Valley Bank, aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz zur Erinnerung, wer bist du und was machst du?
Ich bin Marc Dittli, ich bin Chefredakteur und Gründer von The Market. Das ist eine Online-Plattform in der Schweiz, in Zürich. Wir betrachten die globalen Finanzmärkte und wir liefern täglich Analysen und Einschätzungen zum Geschehen an den Finanzmärkten.
Die Folge war eigentlich schon für letzte Woche vorgesehen. Wir hatten dann beide keine Zeit. Du, weil dir die Credit Suisse um die Ohren geflogen ist und ich, weil ich eine wahrscheinlich noch hörbare Erkältung bekommen habe. Ich mache eine kleine Einführung zur SVB, was da passiert ist, und der Marc macht dann weiter mit dem Markt und dann diskutieren wir das noch ein bisschen. Die Silicon Valley Bank ist eine Tochtergesellschaft der SVB Financial Group und sie musste von der Fed gerettet werden, nachdem ihre Kundinnen sage und schreibe 42 Milliarden Dollar innerhalb eines Tages abziehen wollten. Das entspricht ungefähr einem Viertel der gesamten Einlagen dieser Bank. Das ist also eine irre Summe, die da innerhalb eines Tages rausgezogen werden sollte. Das Besondere an dieser Bank war, dass quasi der Name auch das Geschäftsmodell war. Also nahezu alle Silicon Valley-Größen hatten bei dieser Bank ihr Geld geparkt. Manche auch geparkt, andere ganz geparkt. Um da eine Zahl zu nennen, für 50% der Tech-Firmen war sie wirklich die Hauptbank. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also 50% der Tech-Firmen in den USA hatten diese Bank als Hauptbank. Und entsprechend wirkte sich das Ganze dann aus. Also die SVB hatte so ein, man nennt das One-Stop-Shop-Geschäftsmodell. Also alle Bedürfnisse, die man so im Silicon Valley hatte, versuchte diese Bank zu befriedigen. Finanzierung von Startups, Cash-Management, aber auch Hausfinanzierung, Flugzeugleasing für Tech-Gründer, also so alles, was gebraucht wurde, hat diese Bank geliefert. Und mit dieser sehr erfolgreichen Spezialisierung im Bunde entstand einerseits eine Bank, die sehr passgenau agierte, aber dann eben auch nur von einer sehr speziellen Gruppe an Menschen hing oder abhängig war. Das Silicon Valley und seine Gründer. Ich habe es ja schon gesagt, am Ende 25% der Einlagen wurden abgezogen, was die Bank nicht leisten konnte. Und die Kundinnen mussten die Gelder abziehen, weil ein Großteil der Einlagen nicht besichert war. Also besichert heißt, bis 250.000 Euro war das Geld, was dort auf den Konten lag, besichert. Aber alles drüber eben nicht. Und wenn du da ein paar Millionen oder gar Milliarden rumliegen hast, dann hast du natürlich Angst, dass das Geld dann weg ist. Und mit 250.000 Dollar können wir, glaube ich, vorab schon sagen, Marc, damit kriegst du im Silicon Valley nicht mal ein Haus. Ne? Das ist eine Summe, die liegt unter ferner Liefen. Eigentlich bin ich sehr gewöhnt, wenn so eine Bank pleite geht oder wenn da irgendein größeres Konstrukt in den USA zusammenbricht, dass das so ein irre kompliziertes Ding ist, wo dann wieder irgendwelche Derivate und sonst noch was drin hängen. Aber in dem Fall war der Auslöser der Insolvenz US-Staatsanleihen. Bevor wir dazu kommen, die Einlagen der SVB haben sich seit 2020 verdreifacht, also auf 189 Milliarden Dollar. Das Portfolio der Bank hat sich innerhalb eines Jahres von rund 10 auf 100 Milliarden Dollar erhöht. Und damit haben die dann Anleihen gekauft. Anleihen werden in Prozent gehandelt und haben einen Coupon, der dem Zinssatz entspricht, der dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgezahlt wird. Also einmal im Jahr oder alle 6 Monate, da gibt es so ganz verschiedene Modelle, die man fahren kann. Jedenfalls entspricht der Kurs einer Anleihe zum Ausgabezeitpunkt im Einklang mit dem jeweiligen Zinssatz 100%. Auch davon gibt es wieder Abweichungen, aber die sind jetzt, glaube ich, nicht relevant für das Verstehen von dem, was hier passiert ist. Was man, glaube ich, grundsätzlich verstehen muss, ist, während der Corona-Zeit hat die US-Notenbank Fed die Zinsen niedrig gehalten, teilweise auch gesenkt am Anfang, und das lag dann der Leitzins bei 0,25% im März 2020. Und der Leitzins stieg dann ab März 2022 auf heute 4,75%, aber das stimmt nicht ganz, weil die Fed hat gestern ja die Zinsen erhöht, das sind dann 5% der heutige Leitzins, ne?
Ja, ja.
Staatsanleihen wiederum, gerade von den USA oder auch die deutschen Staatsanleihen, das sind so die sichersten Anlagen der Welt, ne? Also kann man sagen, wenn die pleite gehen, geht der Rest der Welt pleite und dann kriegt eh keiner mehr irgendwas. So, deswegen, wenn irgendwo so eine kleine Krise ist oder irgendwas, dann flieht das Geld von den unsicheren Anlagen genau dahin, in diese Staatsanleihen. Aber natürlich bewegt sich auch der Kurs dieser Staatsanleihen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, da sind Anleihen zu 100% ausgegeben in der Niedrigzinsphase und dann steigen die Zinsen, dann hast du halt den Effekt bei den Anleihen, dass der Kurs der Anleihe sinkt, um diese Zinssteigerung zu adaptieren. Weil die Anleihe wurde ja zu einem Niedrigzins ausgegeben und niemand würde diese Anleihe zu 100% kaufen wollen, wenn er doch woanders Anleihen mit 5% und gleicher Wertigkeit bekommt. Ne? So, deswegen verändert sich dann der Kurs dieser Anleihen. Vielleicht so als Beispiel, weil ich finde das immer sehr eindrücklich. In Deutschland hatten wir ja teilweise Negativzins. Das heißt, der Bund hat dann Anleihen zu 0% ausgegeben, hat die dann, was weiß ich, für 110 oder 120% verkauft. Und diese Anleihen, die stehen heute aufgrund der neuen Zinslage bei 50%. Ich glaube, da sieht man schon ein bisschen, worauf das hinausläuft. Eigentlich ist es unproblematisch. Ne? Man wartet einfach ab, bis die Anleihe ausgelaufen ist. Man kriegt zwischendurch seine Zinsen, hat natürlich weniger Zinsen eingenommen, aber im Grunde kriegt man dann 100% ausgezahlt. Jetzt war es bei der SVB halt so, die haben diese Bestände aufgebaut zu einem Niedrigzins. Dann sind die Zinsen angestiegen und die Bewertung dieser Anleihen, die sie im Portfolio haben, ist gesunken. Sie haben das aber bilanziell nicht wirklich nachvollzogen, sondern haben gesagt, das wird zu 100%, kriegen wir ja unser Geld zurück am Ende der Laufzeit. Aber man musste das natürlich angeben und man hat in der Bilanz auch gesehen, da liegt ein Risiko drin. Und das Risiko entsteht dann, wenn die SVB dieses Geld braucht. Marc, wann genau braucht eine Bank das Geld?
Sie braucht das Geld, wenn die Kunden entscheiden, dass sie einen Teil ihrer Anlagen abziehen wollen. Relativ simpel, dann ist das Geschäft einer Bank. Sie nimmt Kundeneinlagen an und wenn Kunden von diesen Einlagen dann wieder zehren möchten, wenn sie Geld wieder abziehen möchten, dann muss die Bank auch fähig sein, diese Auszahlungen zu leisten. Da wurde es dann halt bei der SVB recht schnell problematisch mit der Auszahlungsleistung.
Genau, die Bank hatte dann nämlich das Problem, als die Leute begonnen haben, ihr Geld daraus zu ziehen. Was ja auch vorher schon der Fall war, also dieser eine Tag mit den 25% ist ja quasi nur die Spitze des Eisberges, sondern auch in den Monaten vorher hatte die Bank schon eine höhere Abflussrate als im Durchschnitt. Das Problem war dann, sie mussten mit jedem Geldübertrag aus der Bank, mussten sie das Geld zur Verfügung stellen und mussten dann ab einem gewissen Punkt auch an diese Anleihen ran, die sie da hatten, um die zu verkaufen und die Liquidität zur Verfügung stellen. Und das war der Moment, in dem klar wurde, da sind ja Verluste aufgelaufen und diese Verluste werden dann im Moment des Verkaufes realisiert. Jetzt haben sie gemerkt, okay, wir sind hier ganz schön unter Druck. Wir versuchen das jetzt mit einer Einmalaktion irgendwie zu klären. Und dann haben sie Anleihen im Wert von 21 Milliarden Dollar, die einen Zinssatz von 1,79% hatten. Also zum Vergleich, 10-jährige US-Staatsanleihen rentieren aktuell bei 3,9%. Die haben sie als Paket verkauft. Und dieser Paketverkauf hat sie real 1,8 Milliarden Dollar gekostet.
An realisierten Verlusten.
Genau. An realisierten Verlusten, genau. Die dann also sofort in der Bank aufgeschlagen sind. Denen war das natürlich auch klar, dass sie dieses Problem haben. Der Markt hat das auch gesehen. Die Kunden wurden immer nervöser und dann haben sie sich überlegt, wir versuchen das jetzt durch eine Kapitalerhöhung zu lösen. Und die Idee war, eine Kapitalerhöhung über 2,25 Milliarden Dollar zu machen, um etwas mehr als die aufgelaufenen Verluste zu kompensieren. Wie soll ich sagen? Der Kurs krachte schon zu diesem Zeitpunkt um 60% ein. In der Folge scheiterte dann die Kapitalerhöhung. Das war dann der Donnerstag und am Freitag setzte die große Flucht ein. Also das ging dann recht zügig. Und dann haben sie noch irgendwie versucht, an dem Freitag die Bank zu verkaufen. Das ist dann auch gescheitert. Keiner hatte Lust, sie zu kaufen, weil ja auch niemand wusste so richtig, was liegen da noch an Risiken drin. Und der interessante Punkt an der Stelle ist, dass die Bank selber wohl gar nicht auf dem Schirm hatte, dass der Verkauf der Anleihen mit der Verlustrealisierung und anschließender Kapitalerhöhung zu einem Problem führen könnte. Sondern die dachten, das wäre ihre Lösung. Die hatten wirklich nicht dieses Risiko auf dem Schirm, das keiner zeichnet. Ne?
Sie hatten im Prinzip mit der Ankündigung der Kapitalerhöhung haben Sie dem ganzen Markt signalisiert, dass Sie ein Problem haben. Und der ganze Markt hat gesagt, oh, die haben ein Problem, schnell raus. Und sie haben eigentlich mit dieser Ankündigung der Kapitalerhöhung ihr eigenes Ende besiegelt.
Und ich habe dann noch so ein Fragezeichen, weil die Kapitalerhöhung, die war nur zu 500 Millionen Dollar garantiert. Und ich meine, wenn ich so eine Rettung organisiere, also dann rede ich doch mit meinen Banken und sage, Leute, wir müssen das Ding festmachen. Also sie waren wohl einfach tatsächlich in der Annahme, wir machen die Kapitalerhöhung und fertig. Das Ganze war unter dem Lead von Goldman Sachs. Die haben das zusammengeschustert. Auch da müsste man fragen, hättet ihr nicht mehr Erfahrung haben müssen für so eine Situation und wissen sollen, dass man das quasi garantiert machen muss? Aber nö, war nicht so. So, und dann wäre meine nächste Frage gewesen, warum zur Hölle holt man nur 400 Millionen mehr, als der aktuelle Verlust aufweist? Also wir wissen ja, dass wenn Einlagen dann weiter rausfließen, weitere Verluste auflaufen, da nichts geregelt ist. Das heißt also, die Kapitalerhöhung selbst war auch schon wieder so strukturiert, dass man sagen konnte, na, die werden noch eine Kapitalerhöhung machen. Und zwar alsbald, wenn das so weitergeht. Dadurch war dieses Marktsignal wirklich ganz klar gesetzt. Hier ist Ende Gelände, rette sich, wer kann.
Genau, so lief's.
Und nachdem das dann alles so passiert ist, ja, kamen die Regulatoren ins Spiel, beziehungsweise die haben das ja schon so ein bisschen begleitet gehabt. Marc, was ist da passiert?
An diesem Freitag, das war dann der 10. März, ist die staatliche Einlagenschutzversicherung, die FDIC in den USA, die hat dann eigentlich am Freitagnachmittag gesagt, okay, die Bank ist zu Ende, die wird jetzt in unsere Obhut genommen und wird abgewickelt. Das ist im Prinzip dann jeweils der Job dieser Einlagenversicherungsbehörde, dass die quasi den Laden dicht macht. Und dann war aber natürlich recht schnell, und da wurde es dann ja eigentlich auch spannend. Bisher war das eine Geschichte der Silicon Valley Bank, die sich wirklich in ganz vielen Bereichen verschätzt hat, falsch aufgestellt war. Aber mit diesem Entscheid oder mit diesem Bankrun und diesem Kollaps der Silicon Valley Bank hat natürlich der Finanzmarkt gesagt, okay, die hatten ein Problem mit unrealisierten Verlusten auf ihren Staatsanleihen und sogenannten Mortgage-Backed Securities, also verbriefte Hypothekarpapiere, die auch recht sicher sind. Aber alle haben gesehen, okay, die sind zugrunde gegangen, weil sie unrealisierte Verluste auf diesen Papieren hatten, plötzlich aber diese Papiere verkaufen mussten, um Kundeneinlagen auszuzahlen, und dann wurden eben sofort aus unrealisierten Verlusten wurden realisierte Verluste. Und dann zählt man eins zu eins zusammen und schaut, ja, gibt es noch andere Regionalbanken, die das gleiche Problem haben. Und siehe da, natürlich, ganz viele Regionalbanken in den USA hatten in der einen oder anderen Weise ein ähnliches Problem wie die Silicon Valley Bank. Sie haben große Bestände an US-Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities aufgebaut und sitzen auf diesen unrealisierten Verlusten. Und wie du gesagt hast, das ist an sich kein Problem, denn die Idee ist, dass man diese Anlagen hält bis Verfall und dann kriegt man auch 100% zurück. Die haben kein Ausfallrisiko per se, aber sie haben natürlich ein starkes Zinsänderungsrisiko. Und dann begann diese Panikwelle oder diese Ansteckungswelle, weil plötzlich die Finanzmärkte sagten, aha, Bank X, Bank Y, Bank Z, Bank B, Bank C und so weiter, die haben das gleiche Problem. Und dann fing eigentlich eine Art Bankrun bei ganz vielen Regionalbanken, begann dann. Die erste Maßnahme war, dass die US-Regierung oder das Finanzdepartement gesagt hat, okay, bei der Silicon Valley Bank sind nicht nur die maximale Größe von 250.000 versichert, sondern alles ist versichert, die ganzen Einlagen.
Das haben sie ja am Anfang noch versucht, nicht zu tun, sind dann aber recht schnell umgeknickt, ne?
sind ja innerhalb von 2 Tagen
Ja,
umgeknickt.
übers Wochenende dann quasi, ja.
Haben gesagt, okay, ist alles garantiert bei der Silicon Valley Bank. Die Silicon Valley Bank war keine Retailbank im Sinne von, dass da Kleinsparer ihr Geld hatten, sondern viele Unternehmen, Startups, Technologieunternehmen und so weiter. Und natürlich, die haben normalerweise viel mehr als 250.000 auf dem Konto. Und da war echt ein Problem.
Vor allen Dingen für die Tech-Branche, ne? Also wenn da wirklich 50% der Tech-Unternehmen ihr Konto hatten, das muss man sich ja mal vor Augen führen, dass 50% der Tech-Branche in den USA riesige Verluste gemacht hätte durch die Pleite dieser Bank.
Total.
Ja. Ganze Startup-Branche, die wär quasi am Arsch gewesen, um das mal so ganz flapsig zu formulieren.
Absolut, absolut, ja.
Dadurch haben wir eigentlich eine nicht so große Bank, wo man vorher gesagt hätte, die ist systemrelevant, sondern wir haben eine mittlere Bank, die aber einen Kundenstamm hatte, der sie dann doch wieder systemrelevant gemacht hat, ne?
Ja, ist noch schwierig, die Definition von systemrelevant. Nach meiner Definition müsste man sagen, nein, die Silicon Valley Bank, die ist und die war nicht systemrelevant. Aber natürlich in derlei Fällen ist die Regierung immer mit einer, sag jetzt mal, mit einer Kosten-Nutzen-Analyse konfrontiert. Und sie müssen sich überlegen, wenn wir diese Bank jetzt wirklich, sage jetzt mal, unkontrolliert dem Schicksal überlassen und dann sollen diese Tech-Unternehmen halt ganz viel Verluste erleiden, geschieht ihnen recht quasi, das wäre die ordnungspolitisch saubere Lösung. Die Regierung weiß oder das Finanzministerium weiß natürlich, das gibt dann sofort panikartige Ansteckungseffekte, die sich weit über diese Bank und eben weit über das Silicon Valley hinaus verbreiten.
Es hat diese zwei Aspekte, ne? Einmal, dass die Signalwirkung ist, die anderen Banken lassen wir auch abratzen. Das interessiert uns nicht. Also das heißt, da wäre dann die Panik sofort weitergegangen. Und das andere ist, wir hätten ja unsere gesamte Tech-Branche aufgegeben in einer Zeit, wo wir ja eigentlich sagen, wir brauchen jetzt eine Industriepolitik, um überhaupt die Technologie im Land zu halten. Also das wäre auch eigentlich ja entgegen der eigenen Politik dann auch gewesen. Das meinte ich auch mit systemrelevant für diesen Bereich, der halt für die USA sehr wichtig ist.
Absolut, ja.
Eine erweiterte Version dessen, was eigentlich systemrelevant meint. Das ist für mich auch ein sehr spannender Punkt, weil ich glaube, dass wir den dann in der Zukunft auch noch öfter haben werden. Was ist eigentlich systemrelevant? Scheinbar ist es ja dann doch nicht nur kapitalbezogen.
Im Prinzip ist es die erweiterte Definition in dem Sinne, liegt es im nationalen Interesse, dass eine gewisse Bank, eine gewisse Industrie etc. keine allzu großen Schäden davonträgt. Es ist ja übrigens sehr, sehr interessant zu sehen, jetzt haben wir seit diesem Kollaps der Silicon Valley Bank, sind mehrere weitere Regionalbanken auch in große Schwierigkeiten geraten und der Druck von Seiten der Märkte auf US-Finanzministerin Janet Yellen, der wächst jetzt und die wird vor dem Kongress, wurde sie mehrmals schon gefragt, ob diese Einlagenschutzgarantie für das gesamte US-Bankensystem ausgeweitet wird. Und sie hat bis jetzt immer gesagt, nein, für die anderen Banken bleibt diese Limite von $250,000. Aber der Druck steigt, da irgendein Signal zu geben. Man erinnert sich, 2008 musste ja Kanzlerin Merkel musste dann plötzlich für das deutsche Bankensystem auch eine Art Pauschalgarantie aussprechen. Und diese Dynamik haben wir jetzt in den USA wieder.
Später dann auch Mario Draghi mit dem Whatever it takes, ne? Auch genau. Das wieder die gleiche Geschichte, ja.
Diese Geschichte ist in den USA noch nicht vorbei. Da sind diverse weitere Regionalbanken, die sind momentan arg ins Wanken geraten.
Die Regulatoren haben dann gesagt, okay, wir retten das Ding. Wie haben sie es gerettet?
Ja, ich bin da nicht einverstanden. Sie haben die Silicon Valley Bank nicht gerettet. Quasi der typische Prozess ist, die FDIC, die Einlagenschutzbehörde, die übernimmt die Obhut. Aber mein letzter Wissensstand ist, dass die Silicon Valley Bank jetzt quasi in einem geordneten Prozess abgewickelt wird. Und nicht
sie ist insolvent. Ja, also sie ist insolvent.
Die wird das Ding nicht überleben. Die wird am Ende dieses Prozesses, wird sie tot sein.
Das heißt, man hat nur die Einlagen gerettet.
Ja, genau.
Okay.
Und im Prinzip, natürlich, ich meine, gegen diese Einlagen steht ja dieses ganze Portfolio an Staatsanleihen, an Mortgage-Backed Securities, die sind ja nicht wertlos. Das heißt durchaus, da diese Werte, die können in einem geordneten Prozess verkauft werden und insgesamt der Rest, also quasi der Verlust, den wird die Einlagenschutzbehörde tragen.
Ja, ich denke mal, man wird es so machen, dass man da halt guckt, was man verkauft und was man einfach liegen lässt und das sich auszahlen lässt. Aber das macht dann halt jemand, der keinen Zeitdruck hat, ne? Und keine Verpflichtungen. Und dann hast du halt den Inflationsverlust und die Zinsen.
Diese Arbeit der FDIC, der Einlagenschutzversicherungsbehörde, die wurde ja gegründet 1934 nach der Bankenkrise der frühen 30er Jahre. Die ist extrem geübt in diesem Job. Das kommt eigentlich dauernd vor. Jedes Jahr müssen die Dutzende von kleinen Banken abwickeln in den USA. Und jetzt müssen sie halt mal wieder eine größere Bank abwickeln.
Ja, das ist immer das Ding, ne? Über die kleinen Banken wird halt kaum berichtet, aber es kommt regelmäßig vor. Bei den größeren ist dann natürlich immer ein riesiges mediales Bohai. Jetzt würde ich aber gerne nochmal über die Regulatorik dabei sprechen, weil das ist eigentlich ganz interessant. Die Regulatoren saßen seit einem Jahr in dieser Silicon Valley Bank und haben die Bank darauf hingewiesen, dass sie da ein Problem hat mit ihren Anleihen. Mal mehr, mal weniger stark, aber es war grundsätzlich bekannt, dass dieses Problem da ist, bei der Bank selber, wie auch bei den Regulatoren. Und da kann man sich ja schon fragen, wenn man weiß, dass da so ein Problem ist, wieso tut keiner was? Was soll das?
Das ist echt eine Frage, die man sich stellen muss. Ich meine, einerseits, was ja noch wichtig ist, die Silicon Valley Bank war klein genug. Zum Beispiel, sie musste nicht den jährlichen Stresstest bestehen, den die US-Notenbank von den großen Banken verlangt. Das ist die Folge einer Gesetzesaufweichung, die die Trump-Regierung im Jahr 2018 durchgesetzt hatte, dass quasi die kleineren Banken bis zu einer Bilanzsumme von 250 Milliarden Dollar, die mussten nicht mehr so harte regulatorische Anforderungen erfüllen. Und deshalb flog die Silicon Valley Bank da gewissermaßen ein bisschen unter dem Radar, war nicht so im Fokus der, zumindest im Fokus der Regulatoren der US-Zentralbank. Das Problem war so ein bisschen, das war ja kein Geheimnis per se. Man konnte sehen, jeder, der die Bilanz dieser Bank anschauen wollte, konnte sehen, in welchem Umfang das die da Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities drin haben. Und jeder, der einen Dreisatz rechnen kann, konnte sehen, dass mit diesem Zinsanstieg, den wir im letzten Jahr gesehen haben, dass die auf diesen großen unrealisierten Verlusten sitzen. Trotzdem wurde das nicht als weiterhin problematisch erachtet, weil man die Annahme hatte, dass ja nicht in großem Stil plötzlich diese Einlagen zurückgezogen würden von den Kunden.
Wobei das ja seit Ende letzten Jahres gemacht wurde. Die Geldabflüsse waren höher als über dem Durchschnitt. Also man hatte schon so ein paar Kunden, die gesagt haben, na, da ist irgendwas. Es gab auch diverse Berichte über das Problem, aber es wird ja immer erst wahrgenommen, wenn eine Beschleunigung der Sache dann da ist, ne?
Genau. In meinen Augen war es nicht mal so sehr, gegen Ende letzten Jahres, es war nicht mal so sehr, dass plötzlich die Leute Zweifel hatten an der Solvenz, an der Solidität dieser Bank, sondern es hat natürlich im Technologiesektor was ganz Wichtiges stattgefunden. Plötzlich schwimmte Silicon Valley nicht mehr in Liquidität. Die US-Notenbank hat die Liquidität quasi gestrafft, Liquidität aus dem Gesamtfinanzsystem rausgezogen. Viele Technologie-Startups, die sind ja in der Regel arbeiten, die defizitär. Das heißt, sie beziehen in ihren laufenden geschäftlichen Aktivitäten, beziehen sie laufend Geld. Und wenn sie nicht mehr so üppig von ihren Risikokapitalgesellschaften wieder mit Geld gefüttert werden, dann ist das eigentlich auf aggregierter Basis führt das dazu, dass viele dieser Unternehmen ihre Konten bei der Bank langsam bezogen haben. Und das hat in einer ersten Phase diesen Rückzug von den Geldeinlagen ausgelöst. Das war Ende letzten Jahres, das war noch keine Panikwelle im Sinne eines Bankrun, sondern ganz simpel, ganz viele Unternehmen mussten von ihren Konten Beträge beziehen. Und die Bank hat nicht realisiert, wie bald sie gezwungen würde, ihre Wertschriften zu verkaufen und dann eben sofort realisierte Verluste zu erleiden.
Das deutet für mich aber auch darauf hin, dass sie einen nicht so guten Markteinblick hatten in ihren Markt. Also, na, weißt du, was ich meine? Das ist so, das eine ist natürlich diese Anleihengeschichte, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die haben einfach drauf vertraut und der CEO, der hat auch so ein paar ganz komische Sachen gesagt, der hat den Silicon Valley Leuten gesagt, vertrauen Sie uns, so wie wir Ihnen vertraut haben oder helfen Sie uns jetzt, so wie wir Ihnen geholfen haben. Und das spricht sehr dafür, dass man sich tatsächlich, also dieser Begriff Community Bank ist ja schon sehr speziell, ne? Dass man sich so auch als Community begriffen und verstanden hat und auch dachte so, naja, wenn die Zeiten mal schlecht sind, dann helfen die uns, so wie wir ihnen jetzt helfen. Also die haben ja auch, muss man sagen, ne, Unternehmen Kredite gegeben, die nirgendwo einen Kredit bekommen hätten.
Ja.
Einfach, weil sie das Geschäftsmodell verstanden haben, weil sie wussten, okay, da gibt es dann nochmal Kapitalerhöhungen und so weiter. Also das war ja schon eine sehr spezielle Dienstleistung. Aber am Ende sind die dadurch auch in diese sich selbst gebaute Falle gelaufen.
Ja, genau.
Und da frage ich mich halt, wo ist an der Stelle die Möglichkeit für die Regulatoren zu sagen, da stimmt was nicht, da müssen wir eingreifen.
Also vielleicht zuerst, ja, sie sind in diese Falle gelaufen. Sie haben den eigenen Markt nicht richtig gelesen und sie hatten ein katastrophales Risikomanagement. Also wirklich diese Strategie, dass man die eigene Überschussliquidität in Staatsanleihen investiert und eben Staatsanleihen mit sehr langer Laufzeit wählt und sich dadurch eben in enormem Ausmaß diesem Zinsänderungsrisiko aussetzt. Das war alles eigentlich eine Katastrophe vom Risikomanagement her. Und wie du sagst, das war eine sehr, sehr eng geknüpfte Community da. Ich habe zum Beispiel von Startup-Unternehmern gehört, die mir gesagt haben, wenn ich von einer Risikokapitalgesellschaft, also von einem Venture Capitalist, Geld bekommen habe als Startup-Unternehmer, dann hat dieser Venture Capitalist mir die Auflage gemacht, dieses Geld bei der Silicon Valley Bank zu deponieren. Das heißt,
spannend, ja.
Zwischen Venture Capital Gesellschaften, Silicon Valley Bank und Startup Community herrschte diese Dreiecksbeziehung. Und da habe ich wirklich wörtlich, ein Startup-Unternehmer hat mir gesagt, ich hatte keine andere Wahl, ich musste meine Einlagen bei der Silicon Valley Bank haben. Das war die Auflage, die mir mein Venture Capitalist gegeben hat. Ich erwähne das nur deshalb, um zu zeigen, wie eng geknüpft diese Community war. Und das Problem ist ja ein bisschen, wenn man die Bilanz der Silicon Valley Bank per Ende 2022 anschaut, dann muss man feststellen, die Bank, die war solvent. Die Bankbilanz war nicht voll mit faulen Krediten oder irgend sowas.
Keine Hochrisikogeschichten.
Nein, im Gegenteil. Im Prinzip, die Bank hatte eine Bilanzsumme von 220 Milliarden Dollar. Und die Hälfte dieser Bilanzsumme, 100 Milliarden Dollar, waren US-Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities mit einem Ausfallrisiko von null, gemäß der Einschätzung des Regulators. Und das macht die Frage so besonders schwierig, wann hätte der Regulator da einschreiten müssen und eben etwas sehen müssen? Denn die bloße Tatsache, dass diese Community so eng gestrickt ist, das ist ja per se noch kein Grund für den Regulator einzuschreiten und zu sagen, das geht nicht. Aber man hätte natürlich sehen müssen, dass da Risiken drin liegen. Diese Risiken hätte die Bank selbst, das Bankmanagement selbst sehen müssen. Und ja, es wäre rückblickend, war es natürlich falsch, um es so zu sagen, dass die Trump-Regierung vor 5 Jahren diese ganze Gesetzgebung dermaßen aufgeweicht hat, dass eine Bank von der Größe einer Silicon Valley Bank eigentlich nie einen Stresstest durchlaufen musste, nie wirklich durchleuchtet wurde von der US-Zentralbank. Das rächt sich jetzt.
Ja, wobei man bei der Schnelligkeit des Vorgangs, also auch bei der Schnelligkeit, wie die Zinsen gesteigert wurden von der Fed, da brauchst du eigentlich auch kein Modell für, um zu wissen, das ist ein Problem. Ja, man kann dann natürlich fragen, wieso gab es keinen Sicherheitsabschlag bei den Anleihen beim Abschreiben zum Jahresende? Aber so schnell, wie die Fed die Zinsen erhöht aktuell, hast du dann ja auch das Problem, das muss ja nicht immer startet am Jahresanfang, endet am Jahresende, diese Zinserhöhungszyklen. Ja, sondern da nimmst du dann vielleicht die Hälfte mit, hast deine Abschreibung und dann jagen die das Ding weiter hoch. Also es ist ja wirklich eine irrsinnige Geschwindigkeit. Und auch da würdest du nicht alle Risiken abgedeckt haben. Also es ist unglaublich schwierig an der Stelle zu sehen, was man wirklich hätte besser machen können. Weil hätte man jetzt gesagt, die müssen die Anleihen abschreiben, wenn man ja so einen Marktzustand hat, wo die Zinsen steigen auf das aktuelle Niveau, dann hätte man ja vielleicht schon eher das Problem gehabt. Ja, also dann kommt das Nächste, wie schnell kann ich in so einer Zinserhöhungsphase meine Anleihen umschichten? Welche Folgen hat das wiederum für den Markt, wenn alle Banken das machen müssen?
Aber sowohl die regulatorischen Vorschriften als auch die Buchführungsvorschriften, die sehen ja in diesem Fall genau vor, dass es nicht notwendig ist.
Ja, ja. Nee, deswegen meinte ich, das wäre ja die logische Konsequenz, die man jetzt ziehen könnte, dass man da halt hingeht und sagt, da muss halt abgeschrieben werden. Aber hätte das Problem vielleicht nicht eher nach vorne geschoben? Ja, also das würde ich mich dann eher fragen.
Das hätte es nach vorne geschoben. Ja. In meinen Augen, ja. Weil diese Provision, dass man diese unrealisierten Verluste, diese unrealisierten Zinsänderungsverluste, dass man die nicht abschreiben muss. Man spricht da ja von Mark-to-Market. Das ist eigentlich durchaus mit dem Gedanken, dass man nicht zu viel Volatilität in diese Bankbilanzen reinbauen will. Nur weil jetzt die Zinsen in den letzten 2 Wochen stark gestiegen sind, muss das nicht gleichbedeutend, dass eine Bank sofort riesige Verluste in ihrer Bilanz ausweisen muss. Also man hat da durchaus einen Gedanken dahinter gehabt, dass man diese Zinsänderungsrisiken nicht eins zu eins in die Bankbilanzen rein projizieren will. Aber, wie du sagst, das hat natürlich dazu geführt, dass man das Risiko viel zu lange unterschätzt hat. Für mich eigentlich die spannendste Entwicklung in dieser Sache war ja, dass wir es wieder mit ganz, ganz typischen old-fashioned Bankruns zu tun haben.
Ja.
Also von einem Tag auf den anderen hat die ganze Community im Silicon Valley ist zum Schluss gekommen, mein Geld ist bei dieser Bank nicht mehr sicher, ich ziehe es ab, man muss dafür nicht mehr zum Bankschalter rennen, man kann das digital tun. Das heißt, diese Digital Bankruns, die innerhalb von Sekunden quasi ausgelöst werden können, das ist etwas, das wirklich eigentlich aufschrecken muss und ja, und dazu führt, dass man eigentlich feststellen muss, von dieser Gefahr sind viele Banken bedroht. Das war ja übrigens, um jetzt nur kurz den Bogen zu schlagen, das hat auch die Credit Suisse gekillt. Die Credit Suisse hat einen Bankrun erlebt, der die Bank innerhalb von wenigen Tagen ausgeblutet hat.
Das war der Teaser vom Markt, da machen wir noch eine eigene Folge drüber. Ich sehe tatsächlich auch hier etwas, so wie du das gesagt hast, old fashioned, ne? Also das ist so ein ganz klassisches Ding. Man kann es irgendwie erklären, man kann es verstehen und es sind halt Fehlentscheidungen getroffen worden. Ja, zu großes Vertrauen untereinander, ja. Aber ich meine, das kann man nicht wegregulieren. Das ist ein ganz menschliches Ding. Also ich meine, gut, da kann man jetzt natürlich hergehen und sagen 100% Geld, ne? Da landen wir dann bei der Diskussion, ob das nicht besser wäre. Aber das ändert ja nichts an der Möglichkeit eines Bankruns, wenn das Vertrauen weg ist.
Ja, genau.
Ich sehe da wenig Spielraum, den man hätte haben können. Was ich noch spannend fand, wo das Geld hingeflossen ist. Hast du dir das auch mal angeguckt? Das waren eigentlich die großen Banken, ne? JP Morgan zum Beispiel und wie sie alle heißen.
Die Nutznießer dieser, und das ist wirklich, ist nicht nur eine Krise um die Silicon Valley Bank, das ist eine Krise im amerikanischen Regionalbankensystem. Die Nutznießer dieser Krise sind JP Morgan, Bank of America, Citi und Wells Fargo. Die vier großen Universalbanken in den USA, dort fließt das ganze Geld jetzt hin.
Das ist so, wie ich meine Rentenversicherung bei einem der größten Versicherer weltweit habe, weil ich einfach gesagt habe, wenn der pleite ist, dann geht eh nichts mehr. Das heißt, da habe ich keine Probleme und ab dahin, auch wenn vielleicht andere angeblich höhere Zinsen erwirtschaften. Ne? Also man kann, das ist ein ganz normales Denken dann auch in solchen Momenten. Ne?
Völlig, das ist relativ simpel. Wenn ich jetzt meine Einlagen bei einer kleinen amerikanischen Regionalbank habe und ich habe Angst, was passiert, wenn diese Bank umfällt? Meine Finanzministerin hat jetzt schon mehrmals betont, dass es keine generelle Einlagenschutzgarantie gibt. Ja, was mache ich? Ich bringe mein Geld zu JP Morgan, weil die sind wirklich too big to fail und die werden dann wirklich vom Staat gerettet, wenn bei denen was schief geht.
Mhm.
Im Prinzip ordnungspolitisch völlig wahnwitzig, nicht? Aber es ist das individuelle, rationale Verhalten. Ich bringe mein Geld dorthin, wo es in meiner Perzeption sicherer ist. Und das ist bei den größeren Banken.
Und in den USA ist das auch insofern wichtig für die Menschen, weil da haben ja einige, was weiß ich, mal eine Million Dollar angespart und die liegen dann halt als Rente quasi auf dem Konto für den Rest des Lebens. Wenn du da nur mit 250.000 besichert bist, also das Risiko gehst du ja nicht ein, ne?
Genau. Genau.
Also da spielen so viele Sachen gerade mit rein, dass ich mir nicht sicher bin, ob Yellen am Ende nicht ohnehin umkippen wird und sagt, okay, es ist alles gesichert.
Auch wenn ich nie gerne Prognosen mache, aber die Dynamik ist so typisch. Der Druck, der nimmt zu und irgendwann wird Janet Yellen realisieren müssen, dass entweder kippt das ganze Regionalbankensystem in den USA um oder es gibt irgendeine Form von verbaler whatever it takes Strategie, dass man quasi sagt, okay, es gibt eine Form von ausgeweiteter Einlagenschutzgarantie.
Und wir müssen es immer wieder durchmachen, immer wieder aufs Neue, ne? Also es gibt nicht, dass man aus der Vergangenheit lernt und sagt, okay, wir machen es jetzt einfach fertig. Nein, es gibt immer diese Beharrungskräfte dagegen. Was ich auch noch kurz mit dir besprechen wollte, es ist ja ein Effekt von Regulatorik, dass sich Geld auf den Großen konzentriert. Also die Kleinen haben höhere Anforderungen, können das irgendwie nicht mehr finanzieren. Und dann gibt es Merger, die Banken werden größer. Also man rutscht dann so peu à peu ohnehin immer wieder in so eine Too-Big-to-Fail-Bankgeschichte rein. Und jetzt haben wir halt wieder so einen Auslöser noch zusätzlich, der dann auch wieder einen Schub in diese Richtung gibt. Ja, und ich finde das, glaube ich, im Sinne eines Marktes, in dem Konkurrenz herrscht, eigentlich auch hochproblematisch. Ne? Du hast dann immer weniger Anbieter, du hast diesen Community-Bezug immer weniger. Also JP Morgan, weiß ich nicht, ob die jetzt gucken, was da in Ojai nahe Los Angeles los ist. Ja? Solche Sachen. Und das kann ja eigentlich auch nicht gut für so ein Finanzsystem sein am Ende.
Nein, aber das ist der Trend. Das ist eindeutig der Trend und das ist bedenklich, ist aber eigentlich einfach die Abbildung der Tatsache, dass es Banken gibt, die too big to fail sind, dass man eben weiß, diese Banken, die sind so groß, dass sie im Notfall gerettet werden müssten. Dieses marktverzerrende Signal führt dazu, dass tendenziell mehr Geld zu den Großen strömt. Das ist auf vielen Ebenen, die du angesprochen hast, ist das nicht gut.
Was machen wir jetzt damit? Das geht jetzt immer fröhlich weiter. Der nächste Bankrun steht vor der Tür.
Mich erinnert vieles an dieser Dynamik, die wir jetzt sehen, an die Jahre 2007, 2008. Man hat ja im Rückblick immer das Gefühl, die Finanzkrise von 2008, die wurde ausgelöst durch den Kollaps von Lehman Brothers im September 2008.
Nee, das war nur die Spitze.
Das war der Endpunkt oder das Finale, das dramatische Finale dieser Krise. Sie begann ja 2 Jahre zuvor. Und es ist das so typisch, wenn ich sage, vieles erinnert an diese Dynamik. Es ist in der Regel irgendwo an der Peripherie, wo die ersten Beben losgehen. Jetzt war es halt im Silicon Valley und bei irgendwelchen Regionalbanken, von denen viele Beobachter ja vor 3 Wochen noch nie gehört hatten. Und dann frisst sich das so langsam durch das System durch. Dann gibt es dann immer wieder Phasen, wo man denkt, okay, jetzt ist gut, jetzt hat sich das Ganze beruhigt, die Börsen beruhigen sich und so weiter. Und dann geht es wieder los irgendwo. Mhm. Es gibt so ein Sprichwort, die Panik an den Märkten, die endet erst, wenn die Panik bei den Regulatoren beginnt. Also wenn die Regulatoren quasi alles in die Schlacht werfen müssen, quasi wenn die Regulatoren die whatever it takes Versprechen abgeben müssen, und dann ist erst das Ende erreicht. Und da sind wir noch nicht.
Eine letzte Frage. Die Fed hat jetzt wieder die Zinsen erhöht, nur um 25 Basispunkte gestern. Ist da eine Einsicht da, dass die Zinserhöhungen ein Teil des Problems sind? Also die Art der Zinserhöhung? Man muss ja dazu sagen, die Fed macht das ja mit Absicht. Die sagt, die Inflation ist so hoch, weil die Leute zu viel Geld verdienen. Also es ist jetzt nicht wie in Europa energiepreisgetrieben, sondern schon auch in anderen Sektoren. Die Antwort darauf ist Zinserhöhungen, damit der Markt abgewürgt wird. Abgewürgt heißt, Unternehmen gehen pleite, Arbeitsplätze gehen verloren, Nachfrage sinkt. Das ist ja die Logik dahinter.
Absolut.
Aber scheinbar hatte man bei der Fed überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das auch die Banken betrifft.
In Kurzform, ja. Die US-Notenbank, die war ja mit einem Glaubwürdigkeitsproblem konfrontiert. Das Glaubwürdigkeitsproblem, das rührte daher, dass sie den Inflationsdruck zu lange unterschätzt hatten. Sie zu lange sagten, das ist nur temporär, vorübergehend, kein Problem. Und plötzlich merkten sie, okay, wir müssen was tun. Und deshalb haben sie die Zinsen ja so schnell, so heftig hochgedreht. Man darf nicht vergessen, das war der schnellste und größte Zinserhöhungszyklus seit den frühen 80er Jahren. Sie mussten versuchen, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Damit einher ging aber eben genau quasi als Kollateralschaden das, was man jetzt sieht in den Bilanzen der Regionalbanken. Und jetzt in meinen Augen ist die US-Notenbank mit diesem Dilemma konfrontiert, denn erstens ist ihr Job der Inflationsbekämpfung noch nicht abgeschlossen. Mhm. Die Kerninflation liegt bei 5,5%, also unter Ausklammerung von Energie und Nahrungsmittel, das ist noch zu hoch. Gleichzeitig ist es aber eben auch der Job der US-Notenbank, die Stabilität des Finanzsystems sicherzustellen. Und diese beiden Aufgaben, die stehen jetzt in Konflikt miteinander. Die Inflationsbekämpfung würde eigentlich verlangen, dass sie weiter die Zinsen in die Höhe drehen, während die Wahrung der Systemstabilität verlangt, dass sie jetzt die Zügel wieder etwas loslassen. Was man momentan sieht, ist, dass sie sowohl mit einem Fuß auf dem Bremspedal sind, die Zinsen weiter erhöhen, gleichzeitig aber bereits mit dem Fuß wieder auf dem Gaspedal sind, weil sie nämlich ganz viel Liquidität ins Finanzsystem reinpumpen und so ein bisschen versuchen, beide diese Jobs, diese Aufgaben zu erfüllen. Das wird ein Seiltanz, das wird ein Hochseilakt für die Fans.
Ja, also bei dem Track Record, den die haben, würde ich sagen, das wird nicht gut gehen. Das heißt, Frau Yellen wird die Lösung sein müssen. Und das hatten wir ja gerade. Da würde ich sagen, dann haben wir zumindest die SVB heute mal abgeschlossen. Dann finden wir demnächst noch einen Termin für die Credit Suisse. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was genau da passiert ist.
Riesenthema, Riesenthema.
Ja, du sitzt ja nun in der Schweiz. Für dich ist das wahrscheinlich ein wesentlich größeres Thema als in Hamburg. Nee, aber die Credit Suisse ist natürlich für die Schweiz eine sehr wichtige Bank. Das glaube ich, kann man vorab sagen. Und sie ist auch global sehr vernetzt. Ich glaube, das sollte man auch dazu sagen. Also, das ist kein Kinderspiel, was da abgelaufen ist. Marc, dann vielen Dank für das Gespräch und bis demnächst.
Danke dir, Marco. Bis bald.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.